Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ein Leben ohne Internet können sich viele gar nicht mehr vorstellen, oder? Doch nicht überall auf der Welt gibt es Netz und auch nicht jeder kann sich einen eigenen Zugang leisten. Und das soll sich nun ändern mit Hilfe von Mini-Satelliten. Heute soll eine Soyuz-Rakete die ersten 10 Mini-Satelliten von OneWeb und Airbus in den Weltraum bringen, vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana. Kleine Satelliten, die in geringer Höhe um die Erde kreisen und dafür sorgen, dass Internet zur Verfügung steht, dort auf der Erde, wo es bisher fehlt. Wie viel Potenzial in dieser Idee liegt, darüber wollen wir jetzt reden mit Professorin Sabine Klinkner vom Institut für Raumfahrtsysteme der Uni Stuttgart. Sie hat dort einen Lehrstuhl für Satellitentechnik und ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Satelliten im Weltraum, die ganze Erde mit Internet versorgen, das klingt verlockend. Können wir uns also das ganze Theater mit dem Breitbandausbau in der brandenburgischen Provinz sparen?
Ist es eine Kostenfrage. Also es klingt tatsächlich sehr verlockend und sehr einfach. Allerdings ist es natürlich auch ein gewisser Aufwand, die Satelliten in den Weltraum zu bringen, die Satelliten zu bauen und eben dieses Internet über den Weltraum zur Verfügung zu stellen. Und letztendlich würde ich denken, dass es in Deutschland sind wir letztendlich weit oder in weiten Teilen schon ausgebaut und es sind gewisse Bereiche, wo das Internet aus dem Weltraum Unterstützung bieten könnte. Und da ist dann eben tatsächlich die Abwägung, wie viel Kosten würde man investieren, wenn man das Breitband irdisch ausbaut oder wenn man eben über Weltraum den Internetzugang ermöglicht. Also das ist letztendlich eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Und da ist natürlich dann eben die Frage, wo die Kosten entstehen und wer die Kosten letztendlich tragen muss.
Diese Idee des Internets für alle aus dem All für abgelegene Regionen auf dieser Erde, die fußt ja auf dem Bau kleiner, leichter Satelliten vom Fließband. Welche Vorteile haben die denn?
Also den größten Vorteil, den ich persönlich darin sehe, ist, dass es natürlich völlig neue Impulse für die Raumfahrt gibt, dass man tatsächlich andere Aspekte in der Entwicklung von Satelliten plötzlich betrachtet, dass man eben kostengünstige Bauteile verwendet, dass Qualifikationsaspekte anders betrachtet werden und dass wir letztendlich in vielen Bereichen der Raumfahrt kostengünstigere Lösungen plötzlich zur Verfügung stehen haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein größeres Risiko, wenn wir weniger Aufwand in der Qualifikation machen und erzeugen damit natürlich auch einen größeren Ausschuss. Insofern muss man natürlich sorgfältig abwägen, bei welchen Missionen das sinnvoll ist, das einzusetzen.
Nun ist ja Internet per Satellit noch nicht neu. Was können denn die kleinen, vielen Satelliten besser, was ihre großen Brüder, die Geosatelliten, nicht können?
Die Idee, das Internet in den LEO zu bringen, also in den niedrigeren Erdorbit, ist natürlich, dass wir weniger Verzögerung haben. Wenn wir die geostationären Satelliten haben, da ist einfach eine gewisse Signallaufzeit bis zu den höheren Satelliten. Und wenn sie näher dran sind, ist da natürlich eine geringere Verzögerung. Auf der anderen Seite ist natürlich trotzdem noch die Überlegung, wie die große Bandbreite zur Verfügung gestellt werden können, was für Signale man letztendlich dann verwenden muss, was für Frequenzen man verwenden muss, um diese tatsächlich breitbandige Internet hinzubekommen.
Wie stellt man das denn an, dass die Mini-Satelliten dann genau an den richtigen Stellen positioniert werden? Also OneWeb und Airbus wollen, habe ich gelesen, 900 Mini-Satelliten im All haben und deshalb künftig alle 3 Wochen neue hochkatapultieren. Wie positioniert man die genau?
Letztendlich gibt es da verschiedene Konzepte, wie man so eine Konstellation aufbaut. Man ordnet die letztendlich in verschiedenen Orbits rund um die Erde an, dass letztendlich mehrere Satelliten einen Orbit abdecken und die Orbits dann so nah aneinander dran sind, dass es eine komplette Abdeckung der Erde gibt. Das ist natürlich tatsächlich auch ein weiterer Punkt. Die geostationären Satelliten haben durch ihre größere Distanz es natürlich viel einfacher, große Teile der Erde abzudecken. Wenn wir näher dran sind mit den Satelliten, brauchen wir viel, viel mehr. Daher auch die hohe Zahl, wobei natürlich auch bei der hohen Zahl eine gewisse Redundanz ist und man eben tatsächlich ausschließen möchte, dass irgendwo Lücken entstehen.
Natürlich bei einer neuen Technologie oder bei einer neuen Idee sind auch immer die Kritiker nicht weit. Und die haben sich auch schon zu Wort gemeldet und haben gesagt, Nebel und Wolken, weil die Satelliten, diese Mini-Satelliten eben nur in einer Höhe von 1200 Kilometern da kreisen sollen. Nebel und Wolken könnten die Satelliten stören. Aus dem Internet für alle könnte sehr schnell ein Internet bei gutem Wetter werden. Glauben Sie das?
Da ist was dran. Also letztendlich, die Satelliten werden natürlich nicht gestört in 1200 Meter Höhe, aber natürlich eben die Übertragung. Das war das, was ich meinte mit den Frequenzen. Wenn wir tatsächlich eine hohe Bandbreite übertragen wollen, müssen wir auf hohe Frequenzen gehen. Und da haben wir im Moment noch die Problematik, die derzeit untersucht wird, wie gut die Signale eben tatsächlich durch die Atmosphäre kommen und wie stark Wettereinflüsse dann eben wirken beziehungsweise eben das einschränken. Und da werden eben verschiedene Frequenzbereiche auch untersucht. Und wir wissen, dass in vielen der hohen Frequenzbereichen einfach Einflüsse sein werden. Und insofern ist es natürlich dann schon auch ein Aspekt. Wenn wir sagen, wir wollen tatsächlich Breitbandinternet haben, da wird es dann vermutlich auch Einschränkungen geben. Allerdings, wenn man weiterhin in den niedrigeren Frequenzen sendet, so wie die geostationären Satelliten auch, ist auch bei den niedrigen Satelliten kein Problem. Also letztendlich würde man dann nach wie vor Internet haben, aber vielleicht nicht die volle Bandbreite.
Als wir in der Redaktion über das Thema gesprochen haben, da hat ein Kollege ziemlich suffisant gesagt, na klasse, jetzt schießen die da lauter kleine Satelliten ins All, Hunderte. Die Wegwerfgesellschaft breitet sich im All aus. Denn Tatsache ist ja, langlebig sind die kleinen Dinger nicht. Sorgen Sie sich nicht, dass das All da unnötig vermüllt wird?
Das tue ich tatsächlich, das sehe ich tatsächlich auch als das größte Problem dieser Konstellation an. Die Schwierigkeit ist tatsächlich vor allem auf dem Orbit von 1200 Meter Höhe, dass diese Satelliten nicht selbstständig wieder eintreten oder eben verglühen und sich selbst entsorgen, sodass man tatsächlich sie aktiv entfernen muss. Und hier haben wir tatsächlich das große Problem, dass wir hier noch kein Weltrecht, Raumfahrtrecht haben, was tatsächlich das erzwingt, das zu tun. Es gibt zwar Verhaltenskodexe und man bemüht sich und die meisten Länder bemühen sich darum, aber es gibt natürlich nicht die Verpflichtung und letztendlich ist es natürlich wirklich ein großes Problem, dass wir gewisse Orbits auf diese Art und Weise vermüllen und dann eben die überhaupt nicht mehr nutzbar sind. Also das sehe ich tatsächlich als großes Risiko. Auf der anderen Seite ist natürlich diese Langlebigkeit so eine Geschichte. Wenn Sie sich überlegen, so ein Satellit hat eine gewisse Entwicklungszeit von ein paar Jahren und 15 Jahren Lebenszeit im geostationären Orbit, das ist natürlich auch wahnsinnig schwer, heute sowas zu planen. Also da ist natürlich der Vorteil dann von kürzeren Lebensdauern, dass man das dann schneller anpassen kann an die aktuellen Bedürfnisse auf der Erde. Wenn Sie sich heute vorstellen, wir legen heute fest, was in 15 Jahren hier passiert, ist schwierig. Aber auf der anderen Seite, ganz, ganz wichtiger Punkt, wir müssen sicherstellen, dass die Satelliten die Orbits nicht vermüllen, sondern eben entsorgt werden.
Die Satellitenexpertin von der Uni Stuttgart, Sabine Klinkner, war das. Danke für das Gespräch.
Dankeschön.